Ich begrüße Sie zur Vorlesung der Geschichte und Ästhetik der audiovisuellen und digitalen Medien Teil 2, Teil 1, Physik. Heute geht es um die physikalischen Simulationen in Computerspielen. Da gibt es drei Formen. Das erste ist die Festkörperphysik. Das ist die einfachste Variante, wie Sie physikalische Eigenschaften in Spielen simulieren. Die nächste wäre dann Weichkörperphysik, also Dinge, die sich deformieren lassen, die Körper. Und die dritte, in der wir gerade sind, wäre die Strömungsdynamik. Also da gibt es wenige Spiele, die das nutzen. Wir gehen mal davon aus, dass es ein paar werden, wenn wir das erstmal in den Griff bekommen, dass man nicht zu viel Rechenleistung dafür hergibt, beziehungsweise wir so viel Rechenleistung über haben, neben der Grafik, dass man das problemlos auch noch darstellen kann. Festkörperphysik, ganz klassische newtonsche Mechanik, bezieht sich auf das Verhalten von Massen, auf die Kräfte einwirken. Und so eine Masse ist halt ein Game Object. Häufig ist die Masse konzentriert im Schwerpunkt. So rechnet man in der Festkörperphysik, dass zwar der ganze Körper eine Masse hat, aber im Grunde genommen alles so am Schwerpunkt sich ablagert. Das entspricht auch dem Verhalten, wie man es sieht. Nicht dem Verhalten, wie es tatsächlich ist, weil die Masse sich ja in so einem Körper verteilt. Aber wenn Sie die Einwirkung von Kräfte auf Körper untersuchen wollen, reicht es zu schauen, wie verhält sich das einerseits natürlich zur Auftrittsfläche, aber dann zum Schwerpunkt. Also setzt es das in der Bewegung, versetzt die Kraft, die Masse in eine Drehung oder zerbricht sie aus anderen Gründen. Die erste Eigenschaft, die Sie brauchen, die Sie in nahezu jedem Spiel finden, in dem irgendetwas dargestellt wird, ist die Position. Also Civilization oder diese ganzen Strategiespiele, die frühen, die brauchen eigentlich gar nicht mehr als eine Koordinate, wie beim Schach. Sie müssen nur wissen, okay, hier auf dem Feld ist was und dann gibt es die alte physikalische Regel, dass an einer Position nur ein Ding sein kann und wenn ein anderes dahin will, dann muss das erste weg. Das wird ja in Spielen üblicherweise dann durch Entfernen der Spielfigur gemacht. Manchmal kann man stapeln, aber letztlich läuft es ja darauf hinaus, dass der zur Verfügung stehende Platz anders aufgeteilt wird. Sie haben in sowas wie Civilization haben Sie keine Bewegung. Die Dinge bewegen sich, aber Sie müssen das nicht physikalisch simulieren. Sie können sagen, ich gehe von hier nach da und dann verschwindet es von hier und taucht dann dort wieder auf. Alles dazwischen spielt keine Rolle. Das ist so das Minimum. Auch Point-and-Click-Adventures haben zumindest eine Position ihrer Gegenstände, die sie dann im Bild aussuchen können. Ich gebe es auf. Die nächste Eigenschaft physikalisch, die sie haben, ist die Geschwindigkeit. Also die Geschwindigkeit, die so eine, in dem Fall hier eine Punktmasse hat, bei Missile Command, ich hatte Ihnen das ja schon mal gezeigt, das Spiel, wo halt die atomaren Sprengköpfe auf die Städte und die Raketensilos fliegen, da werden die Geschwindigkeiten sehr schön visualisiert in Form von diesen Vektoren oder dieser Linien, sodass Sie sehen, Geschwindigkeit ist ja ein Vektor, das ist eine Richtung, also ein Objekt hat nicht einfach eine Geschwindigkeit, sondern eine Geschwindigkeit zeigt immer in eine bestimmte Richtung. Und das wird üblicherweise mit solchen Linien angedeutet. In dem Spiel ist es, naja gut, im Grunde genommen bräuchte man nicht unbedingt die Linien, aber sie helfen einem zu extrapolieren, wo wird dieser Punkt hinfliegen und was kann ich tun, um ihn dort abzufangen. Was wir hier nicht haben, sind Beschleunigungen. Also wir haben ja nur diesen Punkt und der bewegt sich mit einer konstanten Geschwindigkeit seiner Linie entlang. Das brauchen Sie bei jedem Spiel, was Bewegung hat. Sobald Sie sich irgendetwas bewegen lassen, sei es nur ein Pixel, benötigen Sie eine Geschwindigkeit, in der sich dieses Objekt pro Frame oder pro Sekunde bewegt. Und dann als bei größeren Objekten haben Sie sowas wie Rotation, manchmal zumindest. Also Time Pilot ist so ein XY-Shooter, in dem hatte ich Ihnen aber auch schon mal gezeigt in der Shooter-Vorlesung. Da können Sie Ihr Flugzeug drehen und dann halt nach geradeaus fliegen und damit jeden Punkt im Himmel erreichen und müssen halt diese Fallschirmspringer einsammeln und die anderen abschießen. Ein spannenderes Spiel, was Rotation angeht und auch zum Kern der Spielmechanik macht, ist sowas wie Katamari Damacy und das ist so ein Spiel, das müssen Sie gesehen haben, wenn Sie es noch nicht gesehen haben. Ist so ein Spiel, was wahrscheinlich nur aus Japan kommen kann. Es geht darum, dass Sie die ganze Welt aufrollen müssen. Also, Sie sind so ein Klebeball. Präsent, achso, Sie sind so ein... Ich gucke mal, ob ich Ton kriege.
Ist
aber letztlich auch unerheblich für dich. Und jetzt gucken wir mal. Ja, es gibt auch eine Story, die können wir uns springen. So. Also das ist dieser Ball und alles, was kleiner ist als er, bleibt dran kleben. So, und das Ziel ist es, also sie werden größer als Ball. Und das Ganze beruht auf Rotation. Dieser Klebeball hat in seinem Zentrum natürlich seinen Schwerpunkt, um den rotiert er. Und alle Objekte, die an ihm kleben bleiben, rotieren ebenfalls darum, sodass er dann im Laufe des Spiels immer größer wird. Das ist ja die Idee. Aber es wird halt absurd größer. Weil sie dann noch Leute einsammeln und Tiere, und ist egal. Und irgendwann, wenn sie groß genug sind, dass der Bildschirm voll ist, dann zoomt das Spiel raus und sie nehmen jetzt größere Objekte bei. Jetzt können sie dann ganze Autos einsammeln. Aber hier fängt er von vorne an. Mal gucken, ob wir mal... Sie sehen da noch zuckende Leute, aber es ist jetzt in keinster Weise gewalttätig, das Spiel. Es ist halt absurd, so surrealistisch ist. Sie können hinterher die ganze Erde aufrollen und den Mond. Also das Ziel ist so, das ganze Universum in diese Kugel aufzunehmen. Hier ist das Finale, genau. Hier sehen Sie das mal. Also hier nimmt man dann ganze, etwas größere Blöcke, dann mit ganze Inseln rollt man auf. So. Länder und Kontinente. Genau. Also es ist ein sehr, sehr frühes Beispiel für diese surrealistische Kraft von prozeduralen Systemen, in denen sie einfach mal ausprobieren. Also die Prämisse ist ja sehr einfach. Was würde passieren, wenn alles kleben bleibt, was kleiner ist? Und das wird halt hier als Spiel umgesetzt. Also da brauchen sie Rotation und entsprechende Physik. Sie brauchen eine gute Kollisionserkennung, damit die Dinge dann auch entsprechend kleben bleiben. Und ist so das Spiel, was so ein einzelnes physikalisches Phänomen zum Mittelpunkt erhebt. Das nächste, was Sie dann haben, Sie haben jetzt sowas wie Geschwindigkeit und Rotation, eine Position. Als nächstes üben wir Kräfte auf. Eine der prominentesten Kräfte ist die Schwerkraft, aber es geht natürlich auch anders. Wenn Sie sowas wie Marble Madness sich anschauen, wobei das Arcade, die Arcade-Version ist überzeugender physikalisch. Also, das ist ganz simples, man kennt das auch als Analogspiel, nur nicht in dieser Komplexität. Man hat so eine Kugel und muss Kraft auf die Kugel ausüben, manchmal durch Kippen bei den Holzspielen, Kraft auf die Kugel ausüben, sodass sie halt ihren vorgegebenen Pfad entlang läuft, aber nicht runterfällt. Wenn sie runterfällt, ist sie kaputt und es gibt hier verschiedene Gegner, die sie daran hindern wollen, unten anzukommen. Aber das ist wie immer bei diesen Let's Plays, also wie so oft, jemand, der das halt sehr gut kann, sodass es auch keinen Fehler gibt, der fällt nie runter und so weiter. Ich mache mal die Musik aus. Das Interessante ist, es gibt sowohl die Schwerkraft als Kraft, die wirkt, als dann auch, wenn Sie die Kugel anschubsen in der Richtung, das können Sie mit dem Joystick machen, und dann wirkt die Kraft erstmal, Sie können aber nicht sofort bremsen, also man kann nicht sofort stehen bleiben, sondern muss dann eine Gegenkraft in Gegenrichtung ausüben. Und Sie sehen ja, dass diese Pfade hier recht schmal sind, sodass Sie schon kurz vor der Kurve sagen, okay, jetzt muss ich mal kurz bremsen und dann links abbiegen. So, und das ist so eine Trägheit der Masse, die Sie hier einsetzen in der Physik. Und sobald Sie Kräfte haben, haben die dann auch Massen. Und das ist so eines der, es ist rechnerisch relativ einfach, das umzusetzen, aber vom Gameplay entsteht jetzt plötzlich sowas wie schwere oder leichte Objekte. Insbesondere Beschleunigung und Schwerkraft sind Kräfte. Also Schwerkraft zieht ja immer nach unten und eine Beschleunigung kann dem entgegenwirken, aber im Grunde genommen können Sie nicht unterscheiden, ob sie eine Beschleunigung wirkt oder die Schwerkraft, was man in Simulatoren manchmal einsetzt. Indem dann irgendwie das Flugzeug, wenn es dann startet, dann wird der Simulator nach hinten gekippt, sodass sie die Schwerkraft in den Sessel drückt, aber sie merken im Grunde genommen nur, dass etwas sie in den Sessel drückt. Das könnte genauso gut die Beschleunigung nach vorne sein. Lunar Lander ist eines der ganz frühen Spiele, die das ausnutzen. Arcade Game von 79. Ziel ist es hier, sie haben so, das gab es schon vorher als Text. Spiel, so ein bisschen wie dieses Hammurabi, also Sie müssen nur sagen, wie viel Sie jetzt an Fuel verbrauchen, in welche Richtung, aber es hat natürlich seine, seine Wirkung erst entfalten können mit so einer rudimentären Grafik. Das können Sie gut sehen. Also Sie müssen hier landen auf diesen horizontalen Plattformen. Wenn Sie in die Berge fliegen, ist es kaputt. Und Sie haben hier die Horizontal Speed, Vertical Speed. Es gibt eine Schwerkraft, die nach unten zieht. Und Fuel. Der Fuel geht Ihnen halt irgendwann aus. Und mit dem Brennstoff können Sie eine Beschleunigung erzeugen. Beschleunigung ist ja die Änderung der Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist die Änderung der Position. So erste Ableitung und so, wenn Sie sich erinnern. So, und Sie müssen halt erstmal eine Beschleunigung aufbauen, um die Geschwindigkeit zu ändern. Sie können nicht sofort, wie in manchen anderen Spielen, wo es keine Trägheit gibt, also zack, zack, können Sie um die Ecken fliegen, ruckzuck, sondern hier müssen Sie erstmal die bisherige Kraft abbremsen und dann können Sie eine Kraft in die Gegenrichtung, beziehungsweise Sie haben die Kraft in die Gegenrichtung, die die Geschwindigkeit in die eine Richtung abbremst und dann eine Geschwindigkeit in die Gegenrichtung aufbaut. So, der nimmt sich gleich vor, auf dem kleinsten hier zu landen, aber jetzt hat er einen guten Vektor, weil er jetzt direkt darauf landen wird. Er muss jetzt nur darauf achten, dass die Vertical Speed nicht zu groß ist. Und das kann man halt wieder durch eine Beschleunigung in Gegenrichtung machen. Jetzt wird er ganz sanft aufsetzen. Und das ist das Ziel. Wenn Sie zu hart aufsetzen, ist es kaputt. Sie müssen halt irgendwie unter 20 oder 30 kommen. The Eagle has landed. Genau, dann kriegen Sie Punkte und dann geht es wieder von vorne los. Beziehungsweise dann wird es schwieriger in den Leveln. Sie haben weniger Sprit und wenn Ihnen der Sprit ausgeht, dann können Sie nur noch nach unten fallen. Also in der Regel ist man dann auch hinüber. So, also das wäre Beschleunigung und Schwerkraft. Das sind alles Merkmale, die Sie in heutigen Spielen selbstverständlich haben, also in den 3D-Spielen, weil Sie Physik inzwischen ja kostenlos durch Ihre Engine mitbekommen, ob das jetzt 3D oder 2D ist. Es gab aber Zeiten, oder es gibt auch immer noch Spiele, da wird entweder auf Beschleunigung verzichtet und auf Masse und Trägheit, oder es gab halt mal Spiele, da wusste man gar nicht, wie man das umsetzt. Oder ich meine, die wussten es vielleicht, aber die haben nicht dran gedacht oder haben gesagt, es ist egal. Es gibt Reibung, Spiele mit Reibung, hier wieder Asteroids, interessanterweise im Raum, im Weltraum eine Reibung, was dazu führt, Reibung bedeutet ja, wenn Sie keine Beschleunigung mehr ausüben, dann geht die Geschwindigkeit von alleine auf Null zurück. Hier ist es auch so, also interessanterweise, Sie beschleunigen in eine Richtung, Sie haben Beschleunigung, Rotation, ist alles drin. Nur wenn Sie in eine Richtung beschleunigen, dann fliegt das Raumschiff erstmal so eine Zeit lang und bleibt dann irgendwann stehen. Kann man alles machen, will ja auch nicht simulieren. Im Weltraum natürlich gibt es keine Reibung, aber Sie haben auch Fracture Physik hier, das zerbricht, frühes Beispiel, komme ich noch zu. So eine Reibung braucht man heute, ist es auch selbstverständlich, Sie beschleunigen nicht mehr Ihr Auto oder Ihre Figur, dann können Sie eine Zeit lang rutschen und dann wird durch die Haftreibung wird dann so viel Gegenkraft ausgeübt, dass die Masse zum Stillstand kommt. Im Weltraum ist es ungewöhnlich, aber Sie können auch genauso gut Spiele haben, da beschleunigen Sie einmal, dann fliegen Sie so lange hin und her, bis Sie in die Gegenrichtung beschleunigen. Solche Spiele gibt es auch. Ist fast einfacher, mit Reibung zu arbeiten, ist komplexer, als einfach nur zu sagen, ich erhöhe die Geschwindigkeit und die bleibt so lange bestehen, bis ich halt die Geschwindigkeit woanders hin ausübe. Auch hier rechnerisch-mathematisch mit reinerer Vektorenrechnung. Hätte man Ihnen das in der Schule gesagt, dann wäre Vektorrechnung auch nicht so abstrakt geblieben. Sie brauchen Vektorrechnung für Computergrafik und für Computerphysik, also für Spielphysik, weil Geschwindigkeit ein Vektor ist und Sie können einfach einen Vektor drauf addieren. So, Sie addieren auf den Vektor einen anderen Vektor und der wird immer größer oder pro Beschleunigungssekunde addieren Sie den Vektor nochmal drauf und dann wächst die Geschwindigkeit. Und dadurch ändert sich die Position. Das nächste ist Impuls. Auch dafür brauchen Sie Masse. Impuls ist das Produkt aus Masse mal Beschleunigung. Das sind diese ballistischen Spiele, insbesondere Angry Birds, aber die gibt es auch schon seit den 70er Jahren. Weil hatte ich Ihnen ja auch gesagt, Computer waren ja optimiert darauf, ballistische Kurven zu berechnen und ballistische Projektile zu bestimmen. Insofern sind auch Tennis for Two ist ein ballistisches Spiel, allerdings ohne Impuls, sondern mehr so mit solchen Schwerkräften, die entgegenwirken. Was bei Angry Birds interessant ist, dass verschiedene Vögel, das ist fast unabhängig von ihrer Größe, haben verschiedene Massen. Und wenn Sie die mit dieser Schleuder dann beschleunigen und die haben eine Geschwindigkeit, dann hängt es davon ab, wie schwer die vom Spiel berechnet werden, ob sie halt durch die gegnerischen Strukturen durchbrechen oder die zum Einsturz bringen. Ich nehme an, Sie kennen alle Angry Birds, muss ich Ihnen jetzt nicht zeigen. Das ist wiederum so, also Impulse brauchen Sie, wenn Sie mit Projektilen arbeiten oder wenn Sie die Gegner mit oder die Figuren halt mit irgendwelchen Massen versehen wollen, dann kann man schon sagen, dass ein schwerer, dicker Gegner, der wendet einfach mehr Kraft an, also der übt auch mehr Kraft aus, je nachdem, wie schnell er ist und wie groß die Masse dieses Körpers sein soll. Das können Sie auch bei Drehungen haben, also Drehimpulse sind ganz ähnlich. Ich schaue mal, ob das noch läuft, das Spiel. Ja. Das lässt mich nicht im Stich. Hoffe ich. Imperfect Balance ist so ein Spiel. Also es ist wieder so ein sehr, ist jetzt irgendwie kein berühmtes Spiel, aber ein Spiel, was halt mit dieser einen Mechanik Dreh- und Drehimpuls gut auskommt. Also wenn ich hier... So. Also das Ziel ist, Sie müssen hier möglichst alles... Ja, bla 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 bla. So, ich muss das hier fallen lassen. Und dadurch entsteht jetzt ein Drehimpuls. Also ein Drehimpuls hängt auch von der Masse ab, aber dann entsteht eine Drehung, so eine Winkelbeschleunigung, die nicht einfach aufhört. Ja, das ist ab so. Nichts geändert. Den kriege ich nicht. Mal gucken, vielleicht kriege ich ihn doch. Nein, reicht nicht. Bin nicht schwer genug. So, der bleibt stehen. Level complete. Ich habe aber nicht irgendwie, so richtig toll habe ich es nicht gemacht. Ich kann das auch drehen irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Naja, dreht sich schon selber. So, das ist so ein Puzzle-Game. Jetzt kriege ich hier volle Punkte, weil der auch noch runterrollt. So. Also das ist so ein simpler Physik-Puzzler. Die gibt es mit Aufkommen der Physik-Engines, die kostenlos verfügbar sind, gibt es die sehr viele, weil man das mit einer einfachen Idee einfach umsetzen kann. Sie müssen inzwischen die Physik-Middleware nicht mehr selber schreiben, sondern können einfach sagen, okay, ich nehme Box2D rein und dann kümmert der sich darum. In Unity machen Sie, okay, Rigid Body die Komponente und schwupps haben Sie 3D-Festkörperphysik an Ihren Objekten. Da müssen Sie gar nichts für tun. Ballistik ist dann so ein Beispiel, dass sie halt ballistische Kurven heißt, die beschleunigen eine Masse in eine Richtung und die Schwerkraft macht den Rest. Sie beschleunigt das Ding dann wieder nach unten, sodass es irgendwie einen Höhepunkt gibt und sie landen wieder unten. In Angry Birds, das schon genannt ist, so ein Spiel, hier ist Raft Wars, das ist so ein nettes, da müssen sie halt diese beiden Kinder, die versuchen gegen Piraten ihren Schatz zu verteidigen, den sie am Strand gefunden haben, und die schießen Tennisbälle, Raketen oder Granaten. Was Kinder halt so dabei haben, wenn sie am Strand spielen. Und sie sehen in dem Fall auch die Flugbahn so angedeutet, sodass sie zumindest wissen, in dieser Tangente schieße ich mein Projektil ab. Die Rakete wird nicht nach unten gezogen, die beiden anderen, also Granate und Tisch und Tennisball schon, sodass sie dann berechnen müssen, wo, und das ist das ganze Spiel, wo wird der Ball auftauchen, und sie müssen dann die Gegner ins Meer schubsen. Niemand kommt dabei zu Schaden, die fallen alle immer nur ins Wasser. So, also unterschiedliche Flugbahnen bei einem schiefen Wurf ohne jegliche Reibung, schwarz, dann ist es eine echte Parabel, weil sie die Kraft in horizontaler Richtung lässt ja nicht nach, wird nicht geringer. Mit Stokes-Reibung oder Newton-Reibung, das sind verschiedene Formeln, mit denen sie Reibung berechnen. Das heißt, hier gibt es irgendwie Luft. Partikel, die natürlich nach oben dafür sorgen, dass die Bahn nicht so hoch ist, aber auch in Flugrichtung, also in X-Achse, dafür sorgen, dass diese Masse nicht so weit fliegen kann. Einfach, dadurch wird die Parabel auch asymmetrisch. Also je länger der Flug, desto größer die Reibung, und hier knickt es dann halt früher ab, im Gegensatz zur schwarzen Flugbahn. Und da können Sie sich dann überlegen, wenn Sie mit Ballistik arbeiten, wollen Sie mit Reibung oder ohne Reibung, also Friction oder ohne Friction. Auch das ist in Game Engines heute nur eine Checkbox. Dann können Sie dann noch einstellen, wie groß die Reibung ist in Ihrem Medium, also ob Sie in der Luft sind, unter Wasser oder in Lava oder was auch immer. Oder ob Sie sagen, nein, Reibung spielt keine Rolle. Es gibt eine Masse, aber es hört dann nicht irgendwie wieder auf. So, Festkörperphysik. Was brauchen Sie an Parametern? Sie brauchen eine Position. Im Raum sind das drei Koordinaten. X, Y, Z, eine Orientierung, also die Rotation um drei Raumachsen, auch das ist in Unity durch drei Koordinaten dargestellt, um die X, Y und Z-Achse. Eine Skalierung brauchen Sie nicht, aber das ist hier sozusagen, das sind diese neuen Parameter der Transform-Komponente. Skalierung sagt ja nur, wie groß ist das Objekt, aber wenn sie nicht mehr Masse hat, dann ist es egal, wie groß es ist. Sie brauchen Impulse, wenn Sie das möchten, Masse mal nicht mal Beschleunigung mal Geschwindigkeit, ist auch sinnvoller, wenn man Geschwindigkeit nimmt, und Drehimpulse bei Kreisbewegung, also die Winkelgeschwindigkeit, und je größer die Winkelgeschwindigkeit ist und wenn Sie dann noch eine Masse haben, desto stärker ist dann auch hier der Impact, so eine Kreissäge zum Beispiel, die beschleunigt sehr stark, also hat eine hohe Winkelgeschwindigkeit und wenn Sie dann irgendwas reinlegen, dann wird das einfach zerlegt. Sie sehen hier die Rigid Body Komponente, Masse, Drag, also ich glaube, das ist die Reibung, und Angular Drag, also wie lange sich das Ding dreht, bevor es dann gebremst wird. Ist es der Schwerkraft ausgesetzt? Können Sie sagen ja oder nein? Also wirkt Schwerkraft auf das, und die Schwerkraft können Sie dann einstellen, wie schwer die ist. Und dann gibt es noch so ein paar andere Dinge, ob es ein kinematischer Körper ist, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das können Sie dann entsprechend in den Handbüchern nachlesen. Ein Beispiel, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. So, was machen Sie mit so einer Physik? Die wichtigste Aufgabe der Physik-Engine neben der Festkörperphysik, also dem physikalisch korrekten Verhalten der Massen, ist Kollisionsberechnung. Die Frage, ob zwei Objekte am gleichen Ort sind. Und man kann, wenn man etwas abstrakt drauf schaut, die meisten Spiele einfach nur, das sind alles nur Kollisionsabfragen. Also ob Sie ein Fighting Game haben, ein Shooter Game, ein Rennspiel, selbst Point-and-Click-Adventures müssen ja irgendwie mit der Maus aufs richtige Objekt klicken und dann den Schlüssel auf das Schloss ziehen, und wenn der an der richtigen Stelle ist, also die Box des Schlüssels an der richtigen Stelle auf dem Bildschirm, dann schließt die Tür auf. Action-Adventures, also alles, was Sie sich so anschauen, da geht es häufig im Kern darum, dass Sie Kollisionen von zwei Objekten feststellen. Das ist auch einer der Gründe, weil es so einfach ist für Computer, Kollisionen zu registrieren, indem Sie einfach Koordinaten vergleichen. Das ist eines der Gründe, warum solche Actionspiele, in denen halt irgendwas getroffen werden muss, so einfach sind. Und deswegen gibt es auch so viele davon, weil das kann man immer einbauen. Plattformer, landen Sie auf der Plattform, ist eine Kollisionsabfrage. Also insofern ist, wenn Sie wollen, ein Schießspiel, in dem man irgendwas trifft, muss ja nicht gleich tödlich sein, ist am allereinfachsten. Deswegen sind auch die ersten Spiele so Tennis for Two oder Pong und so, das sind alles einfache Kollisionen, die da abgefragt werden. Das konnte man schon zu Zeiten der Analogcomputer. Sie sehen hier so ein paar Herausforderungen der Kollision. Wie findet man Kollisionen raus? Man könnte jetzt jeden Pixel des einen Objekts mit jedem Pixel des anderen vergleichen. Am besten mit jedem Pixel aller anderen Objekte. Dann wäre man am allerbesten dran, das würde nur ewig dauern. Also gibt es entsprechende Vereinfachungen, um die Kollision zu bestimmen. Eine davon sind die Collision Boxes oder Bounding Boxes. Also Sie haben hier eine Kugel oder so einen abgerundeten Würfel, aber Sie behandeln das nicht als Kugel oder als abgerundeten Würfel, also mit abgerundeten Ecken, sondern einfach als Würfel. Und sobald der umgebende Würfel, in dem dieses Objekt drin ist, mit einem anderen kollidiert, sagen Sie, es gibt eine Kollision. Bei Yoshi sieht man das sehr deutlich. Wenn Sie zwei Yoshis haben und die Kollision bestimmen wollen und jetzt nur die Bounding Box, in dem Fall ist es ein Rechteck, betrachten, dann kollidiert der schon, ohne dass es auf Pixelebene zu einer Kollision kommt. Das sind dann diese, wieso hat der mich getroffen, der hat mich ja gar nicht berührt. Also solche Dinge tauchen dann auf, sodass Sie sich überlegen müssen, wie Sie die Kollision dann vielleicht weiter verfeinern. Es gibt auch Bounding Circles, also hier bei diesem einfachen Rennspiel ist das so, da wird einfach gemessen, ist der Abstand der beiden Objekte größer als die Summe der Radien, dann gibt es keinen Overlap, und wenn der Abstand kleiner ist als die Summe der Radien, dann überlappen sie sich, wir registrieren das als Kollision und lassen beide Fahrzeuge explodieren oder Geschwindigkeit verlieren oder an den Start zurückgehen oder es werden Punkte abgezogen, was auch immer. Das sind die einfachsten Varianten. Sie arbeiten mit Kreisen, Kugeln oder mit Rechtecken bzw. Würfeln oder entsprechenden Quadern. Problem ist, bei sehr unregelmäßigen Objekten, die da drin stecken, kommt dieses Yoshi-Problem raus. Also Sie registrieren eine Kollision, wo gar keine stattfindet. Da gibt es mehrere Lösungen. Eine davon ist, Sie arbeiten mit konvexen Hüllen, als würden Sie das Objekt in Zellophan einpacken. Also dann gibt es zumindest diese großen Eckenüberlappungen nicht mehr. Also in so eine Frischhaltefolie packen Sie das ein, die straff gespannt ist, sodass Sie eine konvexe Hülle haben. Also ein Körper ist konvex, wenn zu jeweils zwei Punkten auch die Verbindungslinie in dem Körper liegt. Es gibt also keine Dellen, es gibt keine Täler, wo Sie diese Verbindungslinie außerhalb des Körpers haben. Und zu jedem Körper gibt es eine konvexe Hülle. Also es ist der kleinste konvexe Körper, der diesen Ursprungskörper umfasst. Also das lässt sich gut mit so einer Frischhaltefolie vergleichen. So, und dann sind die Kollisionsboxen immer noch gut beherrschbar für den Computer, aber deutlich kleiner. Sie schmiegen sich enger an den Körper an. Problematisch auch hier, wenn Sie sowas wie ein Kreuz haben, dann ist die konvexe Hülle so ein Drache, also ein Rhombus drumherum. Und auch hier gibt es jede Menge Bereiche, die als Kollision registriert werden, ohne dass man wirklich eine Berührung hat. Dann wäre der nächste Schritt, okay, Sie arbeiten mit konvexen Hüllen, so wie bei dem Yoshi, ist jetzt keine konvexe Hülle, oder eben bei dem unteren. Und sobald sich zwei dieser Hüllen treffen, dann schauen Sie auf Pixelebene nach, gibt es wirklich eine Kollision. Und damit müssen Sie auf Pixelebene nur die Dinge überprüfen, die sich sehr nahe sind und nicht jeden Körper mit allen anderen. Sodass Sie ein zweistufiges Verfahren haben, um eine Kollision zu entdecken. Erstmal das Grobe, bezieht sich auf die Hüllen, und dann das Feine, bezieht sich auf Pixel. Und dann entsteht halt nicht mehr diese Sorge, dass man getroffen wird, obwohl man gar nicht getroffen wurde. Es gibt auch die einfache Variante Grid-Based, also zwei Dinge kollidieren, wenn Sie eine Grid-Based World haben, im Gegensatz zur Continuous, also Grid-Environment und nicht Tiled Environment, habe ich das ja genannt, im Gegensatz zum Grid-Continuous-Environment, dann kollidieren zwei Objekte, wenn sie auf der gleichen Kachel stehen. Das heißt, sie können sich erstmal berühren, überlappen, aber erst wenn die Position eingenommen ist, dann wird die Kollision registriert. Das ist am allereinfachsten, weil sie ja nur so ein paar Kacheln haben, so ein Schachbrett, und das, beim Schach kennen Sie das auch, wenn Sie die Figur ein bisschen falsch stellen, gilt es nicht als geschlagen, sondern dann müssen Sie die Figur zurechtrücken. Geschlagen wird erst, wenn man wirklich auf dem anderen Feld steht. So, und solche Kollisionen, das ist schon eine der Hauptaufgaben, eben weil Computerspiele sich in so vielen Mechaniken darauf verlassen, dass eine Kollision registriert wird und verarbeitet werden kann. Deswegen gibt es hier eine Fülle von verfeinernden und beschleunigenden Algorithmen, damit Sie 100.000 Partikel haben und dennoch jeder Partikel irgendwie Schaden macht, oder Sie haben 100.000 Fische, die im Meer schwimmen, die sich aber dennoch nicht berühren dürfen oder berühren, aber nicht überschneiden dürfen. Also all das sind Möglichkeiten, heutzutage mit Kollisionen zu arbeiten, und die Tendenz, wie bei allem in Computerspielen, nimmt zu, also mehr Objekte, mehr Kollisionen. Eine andere Anwendung von Rigid Body Physics ist Ragdoll Physics. Ragdoll heißt, Sie haben einen menschlichen Körper und behandeln den als zusammengesetzt aus ein paar Zylindern, Kugeln und Quadern. Und das wird benutzt bei Shootern häufig, oder wenn Sie irgendwelche Human Casualties haben, dass die dann, wenn sie runterfallen, halt realistisch fallen und nicht einfach plupp auf dem Boden liegen. Es gibt dieses sehr schöne Spiel Porastovat. Habe ich es richtig geschrieben? Ja. Stair Dismount, das hat ja dann auch andere Dismount-Spiele bekommen, habe ich Ihnen, glaube ich, schon mal gezeigt. Da ist das Ziel, Sie haben oben so eine Figur und müssen einen Vektor ansetzen, also hier so ein Kraftvektor am Kopf an irgendeinem Körperteil, und das Ding dann die Treppe runterfallen lassen, und dann wird Total Damage, also Sie müssen so viel Schaden wie möglich registrieren. So, und das können Sie dann auch so virtuos wie gewollt machen. Es gibt inzwischen auch diese, habe ich Ihnen ja, glaube ich, schon mal gezeigt, wo man irgendwelche Dismount-Spiele hat, Turbo-Dismount, wo Sie halt so eine Ragdoll in einem Fahrzeug in den Verkehr schicken und sowas. Das sind alles solche, aber auch so der Goat Simulator arbeitet ja auch so. Das ist so diese neue Klasse der Physics-Slapstick-Games. Die haben keine Story, die haben auch eigentlich keine Aufgaben, keine wirklichen Ziele. Es lebt davon, dass sie so absurde physikalische Effekte erzeugen wie möglich. Und da stellt ihnen das Spiel dann allerhand zur Verfügung. Also das wäre so Ragdoll Physics, das ist schon etwas älter, aber das ist sozusagen Ragdoll in Reinform, weil dieses Spiel nichts anderes macht als Ragdoll Physics. Das Problem bei Ragdoll Physics ist Ragdoll Physics natürlich der hohe Realismusgrad, der dann dazu führt, dass in Deutschland Spiele mit Ragdoll-Physik, also Shooter mit Ragdoll-Physik, regelmäßig verboten werden oder beschlagnahmt, inzwischen nicht mehr beschlagnahmt, zumindest ab 18 sind, wegen dieser hohen Grad des Realismus. Es nimmt ab, also inzwischen kriegt man das dann auch ab 16, aber drunter ist nichts zu machen. Ein Beispiel für ein Beispiel für schwierige Ragdoll-Physik ist Dark Souls, weil Sie in Dark Souls haben Sie Ragdoll-Physik, also wenn Sie einen besiegen, einen Gegner, dann fällt er schon gut, aber danach hat er keine Masse mehr. Also man will, warum auch immer, dass er nicht im Weg liegt und ihn dann wichtige Pfade zerstört, blockiert. Und wenn Sie jetzt über die drüber gehen, das macht er hier gar nicht, achso, der muss, glaube ich, erstmal hier so ein bisschen. Wenn Sie nämlich dann diese Figuren berühren, dann ziehen die sie so hinterher, als wären die wirklich, die haben halt gar keine Masse mehr in dem Spiel. So, mal gucken, ihr sagt doch hier, Ragdoll-Fun. Ich muss mal gucken, ob er das. Ich meine, hier sehen Sie es so ein bisschen da unten, also jetzt vielleicht läuft er auch mal dran vorbei. So, genau, und dann. So, zack. Und das ist natürlich eine Entscheidung der Game Designer zu sagen, also vorher haben die ja eine Masse, das ist auch wichtig in dem Spiel, die Masse, nämlich wenn die sie dann irgendwie rempeln, was dann passiert. Aha, jetzt kommt sein Fun with Ragdolls. So, und das Problem ist halt, es gibt so ein paar sensible Pfade und wenn sie hier auf der Treppe diese Gegner, sie können nicht wirklich groß springen und wenn sie dann auf der Treppe da irgendwie 3 oder 4 Leichen liegen haben, die sie nicht wegkriegen, dann ist dieser Pfad blockiert. Also haben sie sich wohl gesagt, nein, wir nehmen die Pfade weg, wir nehmen die Masse weg und dann kann der Gegner die einfach zur Seite fegen. Die bleiben auch richtig, also die verfangen sich dann, weil die halt gute Kollisionsboxen haben, sodass die dann halt das linke Bein wickelt sich um das rechte und dann passiert sowas, ja. Also das ist Ragdoll Physics, die ist jetzt nicht besonders gut, aber es ist eine Entscheidung. In anderen Spielen ist es halt so wirklich so ein Massekörper, der dann nach unten fällt und dann irgendwie liegen bleibt. So, und dann gibt es als nächstes Umgebungsphysik, die in Trespasser 98 zum ersten Mal in einem Spiel gesichtet wurde. Ragdoll Physics started here. It's the idea of physics puzzles in a shooter. You could throw objects at other objects and they'd react in an almost realistic way, which was pretty novel for the time. Also das Spiel selber ist jetzt nicht, ja. Das Spiel selber ist jetzt nicht so berühmt, aber also das hat schon so seine Quirks. Aber es war halt das erste Spiel, in dem sie wirklich Physik-Puzzle aufbauen können, beziehungsweise Objekte nehmen. Das ist so ein Jurassic Park Ding. Fun, ja. Genau, man konnte halt auch Level basteln, indem hier sind dann irgendwelche Quirks, genau. Sie konnten halt Dinge hochnehmen und damit dann irgendwie Fallen aufbauen oder von oben runterfallen lassen. Wie gesagt, heute ist das üblich in solchen Spielen, genau, ja, und dann wird natürlich gezeigt, was man alles nicht richtig kann. Heute ist das üblich, aber in Trespasser ist auch die Idee, Sie sehen das hier übrigens, dieser Shooterarm, weil man ja, man sieht, man hat halt so einen langen Arm und das wurde jetzt visualisiert, nur hat sich das nicht durchsetzen können aus, man sieht, warum sich das nicht durchsetzen konnte, also weil das Auge filtert halt, man hat den, aber man sieht ja auch immer seine Nase, aber Sie wissen, also das Auge filtert einfach aus, das Hirn filtert raus, dass Sie mit beiden Augen, machen Sie mal ein Auge zu, dann sehen Sie Ihre Nase im Blickfeld, das heißt, die ist immer präsent. Aber wenn Sie so in die Welt gucken, haben Sie nicht immer eine Nase davor. Das könnte man jetzt hier auch reinrendern, aber es wäre halt unnötig. So, also Let's Play. Trespasser ist historisch das ist ein wichtiges Spiel, weil wirklich die Umgebungsphysik zum ersten Mal auftauchte. Aber jetzt spielerisch nicht so unbedingt. Das andere, was Sie regelmäßig finden in Spielen, ist Fracture Physics. Neuerdings, hier ist ein etwas älteres Video von 2013, was es aber sehr schön klar macht. In den neuen Engines geht das auch ganz gut, dass sie die Umwelt zerlegen können. Also es gibt Spiele, die basieren darauf, dass sie den Level kaputt machen. Andere sagen, nein, wenn der die Level-Geometrie völlig zerlegt, dann findet er plötzlich Türen, wo vorher gar keine vorgesehen waren und findet irgendwelche Abkürzungen. Also das müssen sie sich dann überlegen, ob sie das machen wollen. Fracture Physik ist im Grunde genommen auch nur Festkörperphysik und sie zerlegen dann zur Laufzeit so ein Objekt, was jetzt hier anvisiert wird, in kleinere zufällige Objekte und die wiederum sind jedes für sich halt ein Festkörper, der dann eine Beschleunigung hat durch die Explosion und in Schutt und Asche gelegt wird. Und damit können Sie dann halt hier in dem Video, es geht so, wir hatten das ja bei den Rennspielen auch gesehen, also es gibt einfach die Freude am Kaputtmachen, am Kreativen und dann R, Restart drücken, dann ist alles wieder aufgebaut. Da müssen Sie nicht aufräumen, also es ist ganz hervorragend. Es gibt aber wenig Spiele, die das sinnvoll benutzen. Manche benutzen es, dass die Gegner dann halt, also sie können sich verstecken und die Gegner machen dann mit jedem Schlag einen Teil der Umgebung kaputt. Oder sie können selber Hindernisse schaffen, damit die KI nicht mehr durch kann und solche Sachen. Also es funktioniert schon, aber häufig wird es nur so als Effekt genutzt. Also so wie das hier, was wir in hier in Kilzone haben, da zerlegt, hier zerlegt man dann nach und nach den Pfeiler, hinter dem man sich versteckt. Da gibt es auch zwei Varianten. Das eine ist, Sie haben Ihre Mesh im Vorfeld schon in Teile zerlegt, die Sie dann einfach explodieren lassen. Also was aussieht wie ein Block, ist in Wahrheit, sind schon 5 oder 6 zerlegte Einzelteile, die noch zusammenhängen, und sobald das explodiert, explodiert es in diese Richtung. Also es explodiert auch immer gleich, weil es sich nur dein zerlegen lässt. Das ist die einfachste Variante, Sie brauchen nur ein paar mehr Objects, aber müssen sich im Grunde nicht um sowas wie Fracture kümmern, weil wenn das Objekt dann den Zustand zerstört hat, dann fliegen die halt in die Richtungen, in denen sie beschleunigt wurden. Die komplexere Form ist, dass Sie zur Laufzeit ein fertiges Objekt unterteilen, also dass Sie aus einem Objekt mehrere Subobjekte machen. Die Texturen müssen angepasst werden, Sie müssen sich überlegen, was passiert jetzt innen, gab es ja überhaupt keine Flächen. Wir müssen also zusätzlich Flächen erzeugen, die vorher nicht da waren, die müssen auch noch zueinander passen. Das gibt es inzwischen, was wir da eben gesehen haben, das war so ein Beispiel, braucht mehr Rechenzeit. Wenn Sie es aber haben wollen, aus verschiedenen Gründen, kann man das inzwischen auch einfach dazu nehmen als Option in Ihrer Physik Engine. So, das wäre zur Festkörperphysik so ein paar Anmerkungen. Inzwischen gibt es Softbody-Physik häufiger in Spielen. Softbody heißt, die haben sowas wie Seile und Federn, also Dinge, die so sich bewegen lassen. Rechnerisch sind es auch nur ganz viele Festkörper. So ein Seil ist halt, wie macht man ein Seil? Sie machen halt ganz viele kleine Stäbe, die sie aneinander hängen, sodass es dann aussieht, als würde das hin und her schwingen. Im Grunde genommen aber ist es wie eine Kette. Nur, dass sie es nicht als Kette kenntlich machen. Das gleiche gilt bei World of Goo. Also wenn Sie World of Goo kennen, ist das ein wichtiges Spiel, weil es ein bisschen die besten Flüssigkeiten immer gucken. Also da sind sie so Schleimklumpen, die sie bewegen müssen, aber der redet lieber, als dass er spielt. So, also sie haben diese Schleimklumpen, die sie retten müssen, und die kleben aneinander. So, und die Idee ist, sie müssen halt immer zu dieser Ansaugrohr kommen, um dann möglichst viel, also die sie gebaut haben, die sind verloren, aber die anderen werden gerettet und sie müssen so und so viel pro Runde retten. Und die Konstruktion, die sie bauen, die ist halt elastisch. Das sieht man hier. Also wenn sie Schleim mögen, ist das ihr Spiel. Also sie bauen, es gibt so eine gewisse Entfernung, da können sie diese Klumpen bewegen und dann bilden die solche Streben aus. Das ist eigentlich ein ganz guter Level dafür, weil sie müssen von hier unten durch an diesen Kreissägen vorbei eine Konstruktion bauen nach da oben. Das Ganze hat aber Physik, das heißt, wenn sie zu weit nach links gehen, dann knickt irgendwann ihre Konstruktion ein. So, und wenn sie zu weit nach rechts gehen, dann geht es halt in die Säge. So, und also das funktioniert, indem sie halt sowas wie Federkräfte hier drauf ausüben. Hier sieht man es jetzt auch, ich glaube, gleich bricht es durch. Also das hängt so ein bisschen von der Masse ab, die diese Konstruktion hat, und dann bricht der hier durch. Also wenn der hier zusammenknickt, dann fällt ihre ganze Konstruktion nach unten und dann müssen sie nochmal von vorne anfangen. Und den Level, weil sie die ganzen Klumpen dann natürlich auch verloren haben. Ja, noch federt es noch, vielleicht kriegt das noch hin, weil er, wenn so ein Klumpen hier oben dran kommt, dann bleibt er hängen. Also dann klebt er fest und damit hätten sie dann ihre Welt gerettet. Aber es wird, glaube ich, das schafft dann immer. Genau. Aha, ganz geschummelt. So, oder hat was rückgängig gemacht, das kann man machen. So, also das funktioniert über Federkräfte. Und Federkräfte ist ein typisches Zeichen von Softbody Physics. Auch wenn die Federn selber natürlich auch irgendwie aus, also hier in dem Fall aus Festkörpern bestehen. Andere Spiele ist zum Beispiel die Verformung von Oberflächen wie ein Jelly Car oder noch besser The Floor is Jelly, das ist jetzt neu, ist Jelly, also ist etwas neuer. Das ist so ein Spiel, ach ja, wieder. Der ist irgendwie, so, mal gucken. So, da ist eigentlich alles verformbar. So, und überall prallen sie dann auch ab. Das heißt, diese Formkräfte, wenn sie da eine Kraft ausüben, dann wirkt diese Kraft auf die Figur zurück. Und es ist ein Plattform-Puzzler, in dem aber die ganze Welt aus Weichkörpern besteht. Das ist mehr Rechenaufwand als bei Festkörpern, weil sie ja hier so ein bisschen auch diese Nachschwingkräfte bestimmen müssen und die Deformation der Oberfläche anpassen. Dann hat sie hier so Wellen, Sie sehen ja, wie sich diese Kräfte wellenförmig dann ausbreiten, wie so Ringe im Wasser, wenn Sie da Steine reinwerfen. Und das bedarf mehr Rechenleistung, als man das früher zur Verfügung hatte. Aber der Spielspaß, also man sieht das vom Game-Feeling. Also so ein Spiel, das möchte man gerne mal anfassen, weil man einfach sehen möchte, wie die Welt darauf reagiert und wie sich das als Controller führt. Ein frühes Spiel, was das genutzt hatte, war Gish Gameplay. Gish, da waren sie wohl nur so ein Teerklumpen. Da war die Welt stabil, rigid, aber sie hatten halt eine verformbare Flüssigkeit, die sie da durchbewegen konnten. Und da gab es so eine Möglichkeit, dass sie dann auch mal festklebte. So, und das ist so eine sehr früher Einsatz von Soft Body Physics als Spielelement. Und dass sie wirklich sagen, das ist auch Gameplay entscheidend, dass sie sich verformen können und dadurch dann die Level-Geometrie bewegen. Und es hat so ein bisschen auch die Soft-Body-Physik, die Welle der Soft-Body-Physik-Games ausgelöst, Gish. Und Jelly Cars ganz ähnlich, also da sind sie so ein Auto und müssen halt durch den Level kommen. Was auch zur Soft-Body-Physik gehört, ist Kleidung. Cloth, also nehmen wir mal Mirror's Edge Cloth Physics. Das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter, aber auch das ist halt so diese frühe Form, in der Kleidung oder Stoff, Cloth heißt eher Stoff, hier sehen Sie das, also hier sind Stoffe, das besteht, auch das können Sie in Unity hier einfach machen, wiederum aus sehr, sehr vielen kleinen Polygonen, ist also nicht eine Fläche, und wenn dann jetzt der Hubschrauber schießt, dann zerfetzt das in alle Richtungen, es sieht aus wie so eine Stoffwand oder so eine Folie, die dann zerreißt. Ist einfach in der Umsetzung, auch hier, Sie brauchen nur sehr viel mehr Polygone, als man das so einem Objekt eigentlich zugestehen würde. Im Gegensatz zu allem anderen, also die ganzen Wände, das sind halt ein Polygon oder es ist halt eine große Mesh, die hat dann eine entsprechende Textur drauf, und bei Cloth Physics haben die ganz viele Polygone, so viele, dass man den Unterschied gar nicht mehr sieht. Terrible Cloth, also Cloth heißt häufig auch, das sind so Flaggen, die im Wind schlabbern oder in dem Fall, die sogar zerreißbar sind, wenn die Kräfte, die darauf einwirken, zu groß werden. Man braucht es auch für Kleidung, also wenn Sie so wehende Mäntel haben, Batmans Umhang ist da ganz berühmt, auch eines der frühen Spiele, die wirklich ganz stark auf Cloth setzen. Inzwischen ist Cloth Physics selbstverständlich hier with Nvidia, also das ist so eines der Markenzeichen für Physik Engines, wie toll und wie umfangreich die Kleidung sein kann, also wie viele Kleidung können sie tragen und wenn sie rollen und springen und inwiefern das dann alles eine Rolle spielt. Also hier sehen Sie es übrigens mal in diesem Video von Nvidia, haben wir mal ganz kurz die Mesh, hier sieht man mal kurz die Mesh, die ist einfach, die ist einfach extrem hoch aufgelöst, also es sind schon Tausende, wenn ich 10, hier sieht man wahrscheinlich oben Edges, leider kriege ich das hier nicht weg. Also wie viele Edges, also wir haben hier 12.000 Edges und Polygone haben wir 105.000 Polygone, also Dreiecke, um diese Fahne aufzubauen. Das können Sie sich nur leisten, wenn Sie mal Rechenleistung für 100.000 Polygone überhaben. Dann können Sie solche Effekte machen. Das geht und wir können davon ausgehen, sobald die Grafikkarten noch besser werden, desto mehr sehen Sie sowas halt in irgendwelchen Zaubereffekten, wallende Umhänge, sowas will man ja auch dann immer ausstellen, wenn man es entsprechend machen kann. Und das andere, es gibt dann noch Foliage, das ist Pflanzen und Wasseroberflächen. Und Wasser, Water Physics ist ja so ein Ding, was ja eigentlich auch zur Strömungsdynamik gehört. Da kommen wir dann als nächstes hin. Also inzwischen haben wir tolle, realistische, aber wir können ja mal Water in Videogames. Da gibt es jede Menge Filme, The Best Water, Videogame Water Effects. Jedes Jahr wird neu zusammengestellt, wie man Wasser darstellen kann. Also das ist so Wasser, damit es nicht aussieht wie eben so eine Frischhaltefolie auf die gezogen wird, sondern Sie müssen, wenn Sie da durchlaufen, muss das richtig zur Seite gehen, es muss dann Wellen schlagen, es soll sich hier schön realistisch bewegen. Ist, wenn Sie mal so History of Water, das gibt es ja dann auch solche History of Water in Games, wie das angefangen hat, das waren halt früher, waren das einfach nur blaue Flächen. Manche haben da eine eigene Textur oder so eine Animation, in denen sich was bewegt. Und irgendwann hat man dann gerade, als es dann auf 3D zugeht, hat man dann versucht, zumindest hat man die blaue Fläche, aber es spritzt dann das Wasser. Also es gibt Animationen und es gibt Spritzwasser. Ich weiß nicht, die Qualität ist hier wieder so schlecht, weil es ein uraltes Video ist. Genau. Und da kann man so wie bei allen History of X in Videogames halt sehen, wie es immer besser wird. Also wie die Darstellung immer realistischer wird, sodass Sie inzwischen wirklich bei manchen Spielen das Gefühl haben, tatsächlich in so einer Flüssigkeit zu stehen. Das endet dann auch relativ früh. Und wenn Sie dann die neueren Spiele sehen, da hat man tatsächlich dann den Wassereffekt relativ gut. Aber das ist so ein Ding, wo Sie dann immer sofort sagen können, okay, hier bricht es noch. Also hier sieht man, es wird nur eine Welle draufgerechnet, aber das Ganze besteht nicht aus Wasser. Es führt uns dann zur nächsten Physik, nämlich der Strömungsdynamik. Also dass Sie wirklich mit Strömungspartikeln arbeiten. Und wenn Sie jetzt hier mal Water Physics sich anschauen, Physics Simulation, was man, um Flüssigkeiten zu simulieren, wir haben ja schon gesehen, bei Stoffen nimmt man sehr viele Triangles, also Sie nehmen ganz viele Polygone. Um Flüssigkeiten zu simulieren, nehmen Sie ganz viele Partikel, also eigentlich kleine Kügelchen, so auf atomarer Größe, wenn Sie wollen. Und die lassen Sie dann miteinander interagieren und dann entstehen solche sich brechenden Wellen. Das Licht wird auch noch richtig gebrochen, also das müssen Sie auch noch darauf, wenn was im Wasser ist, dass es dann solche Shader gibt, die das berücksichtigen. Und ich gehe mal davon aus, das wird besser. Und wir werden davon mehr sehen in Zukunft, weil die neuen Engines sehr stark auf Partikeleffekte setzen, ob das jetzt Rauch ist oder Flüssigkeiten, Nebel. Und das lässt sich alles mit sowas, mit unglaublich vielen Partikeln darstellen. Ich glaube, das wird das in dem Video noch gemacht, weiß ich gar nicht. Müssen Sie mal schauen. Das Problem ist, also was Sie hier in den Demo sehen, das nutzt die komplette Rechenkraft des Rechners. Also Sie können außer diesem Wasser jetzt nicht mehr viel darstellen auf einem normalen Gaming-PC, sodass Sie immer abwägen müssen, wie viel Partikel kann ich mir leisten, wie viel Partikel will ich mir leisten und ich brauche ja noch andere Dinge, die ich berechnen muss. Ich gucke mal, ob ich irgendwo Fracture Physics, also das alles kommt auf uns zu. Advanced Physics Simulation, eben Stoffe, so Sand, also sind alles so Stoffe, die wir bislang in Spielen noch kaum gesehen haben, aus gutem Grund. Habe ich Ihnen ja auch in der Grafikvorlesung gesagt, so wie Spiegel, wir sehen sehr wenig Spiegel in Spielen, weil natürlich dann immer geguckt wird, ist die Darstellung dieser Spiegel realistisch. Auch Raucheffekte gibt es immer mal so dazwischen, aber das sind dann eben also sehr gezielt gesetzte. Sie können nicht einfach einen Raum die Fackeln ausmachen, überall raucht es dann, weil sie mit denen hier hat man dann sogar hier die richtige Brechung. Also wenn man sich die Frage stellt, in welche Richtung entwickelt sich das, dann ist das eine davon. Und das können Sie sich dann anschauen, Advanced Physics Simulation, also da gibt es dann jede Menge so Demos, um klarzumachen, was wir alles noch haben können. Ich habe jetzt aber leider nicht. Ja, okay. So, Partikelströme gibt es schon länger, so einfache Partikelströme. Auditorium war mal so ein Spiel, also ja, gibt es ja immer noch als Spiel zum Aktivieren klicken. Das ist so ein Spiel, ist auch ein musikalisches Spiel. So, mal gucken. Yes, sehr gut. So, Sie müssen. Hier sind die Partikelströme und die können Sie mit diesem Objekt ablenken. So, Sie müssen aber durch beide diese Dinge durchgehen und das können Sie machen, indem Sie die Kraft verstärken, die Sie ausüben. So, wenn Sie es haben, also wenn Sie dann diese Container voll haben, dann haben Sie es geschafft, den Level. Also so ein musikalische, hier haben wir jetzt zwei Partikelströme, jetzt wird es knifflig, jetzt muss ich mir überlegen, hier, aber dann komme ich nicht mehr hoch, also sage ich erstmal hier, und zwar richtig heftig. Jetzt ist der voll und jetzt lenke ich diesen Partikelstrom hier nur nach unten ab. So, und da, das ist, also es sieht deswegen durch diesen Blumeneffekt, sieht es reichhaltiger aus, als es ist. Und das ist so eine Form von Strömungsdynamik, weil sie hier so einen Strom beeinflussen. Und im Grunde genommen ist es jetzt in dem Fall egal, weil der ja in sich keine, also die Partikel reagieren ja nicht aufeinander, die reagieren ja nur auf die Kraft, die sie ausüben. Aber es ist so ein einfaches Spiel, was Konzepte der Strömungsdynamik benutzt. So, jetzt muss ich hier gucken, hier hoch. Dann hier rüber. Das wird nicht gehen, ne? Fürchte ich. So weit komme ich gar nicht runter. Zu groß. Genau, das ist die Hausaufgabe. Lösen Sie diesen Level. Also das sind Partikelströme. Das gibt es ein paar Spiele, die das einsetzen. Ich habe Ihnen ja bei der Grafikvorlesung auch so die neuesten, die neueren Engines gezeigt, die halt mit sehr vielen Partikeln arbeiten. Dann auch für Glut oder für irgendwelche Funken, die da rumfliegen oder kleine Objekte, Partikel, die in der Luft sind. Das sind alles so eine Vervielfältigung der Objekte im Spiel, ohne dass der Level-Designer die von Hand setzen muss. Sie haben dann einfach so einen Partikel-Emitter, der, da sagen sie, wie viel Partikel pro Frame oder pro Sekunde da rauskommen soll und ob da irgendwelche Bilder dran hängen, und dann haben sie sehr schnell Rauch und Feuer. Wenn die dann aber auch noch physikalisch reagieren sollen auf Kräfte ihrer Umwelt, dann haben sie sowas wie Partikel oder Strömungsphysik. Also hier andere Partikel für Explosion und Feuer, das sind ja so auch diese hier so ein typischer Arena-Shooter, ich glaube Geometry Wars ist das, in denen es halt ständig in jeder Richtung explodiert. Also das ist mehr so ein Party-Game, Geometry Wars. So, also egal, was Sie machen, wenn Sie irgendwo drauf schießen, Sie hinterlassen Partikelströmungen hinter sich. Das ist auch schon älter, also mit den Partikeln, da haben wir ja schon eine Zeit lang zu tun. Aber es werden immer mehr. Viel mehr Game Objects braucht es kaum, aber Sie wollen halt so kleine Feinheiten dann haben. Und wenn der hier loslegt, dann überall alles zerstiebt in und zerbricht halt in hunderte von Partikeln. Und dann deformiert sich auch noch die Oberfläche. Das ist alles noch Rigid Body Physics, was hier passiert, vielleicht der Hintergrund nicht. Also wenn der sich verformt, das ist so ein Soft Body Physics. Aber Sie haben halt durch diese vielen Partikel dann eher das Gefühl, es hier mit einer Flüssigkeit zu tun zu haben oder mit Plasma, als mit Festkörpern. Ich kann hier nochmal Plasma Pong zeigen, das war mal so ein Experiment, das musste vom Markt genommen werden aus markenrechtlichen Gründen, weil Pong. Aber da haben Sie so ein Strömungsfeld und das arbeitet auch mit Strömungsphysik, also mit den entsprechenden Differentialgleichungen. Und Sie können Plasma-Explosionen erzeugen, die diesen Ball nach links und rechts bewegen. Also es hängt nicht nur davon ab, dass der in dem Schläger abprallt, sondern dass Sie entsprechend viel, also Plasma ist ja flüssiges Gas, dass Sie entsprechend viel von diesen Flüssigkeiten, ob das jetzt Plasma ist oder was auch immer, es leuchtet ja oder so noch, erzeugen, damit hier eine Kraft ausgeübt ist, die Sie aber nicht wirklich kontrollieren können. Also es ist eben nicht so, ich übe eine Kraft aus, sondern ich burste so eine Menge an Partikeln aus und die wirken auf den Ball und die wirken auf sich selber auch, sodass sich dieses Plasma auch ständig vermischt. Und das ist der Unterschied zu den alten Partikeln, die fliegen einfach in die Luft. Diese Partikel sind jedes für sich ist ein physikalisches Objekt. So, abschließend noch zwei Folien zu den Möglichkeiten, das einzusetzen. Das hängt alles sehr stark ab, so wie von die Grafik von den jeweiligen DirectX-Komponenten auf Windows abhängt oder den OpenGL-Libraries, die Sie haben. Es sei denn, Sie schreiben Ihre eigene Engine, was inzwischen aber unüblich ist. Nur die ganz großen Firmen leisten sich ihre eigene Engine, die jetzt aber auch nicht mehr leistet als die Unreals und Unities dieser Welt in der Regel. Und eines ist, also die Physik hängt halt von den Physik-Engines ab. Da gibt es zwei große, Physics und Havok, wobei bei Havok weiß ich nie, ob die jetzt schon pleite sind oder noch nicht, oder von wem sie aufgekauft sind. Also Physics ist so der bekannteste von Nvidia. Der wird direkt in der Grafikkarte implementiert und in der Grafikkarte ausgerechnet. Da muss sich der Prozessor nicht damit rumschlagen. Und sehr, sehr viele Spiele, die Sie heute im Großsegment, aber auch vielleicht auch im mittleren Segment erwerben, arbeiten einfach mit Physik. Dann machen Sie hier bitte, benutzt Festkörperphysik, bitte Weichkörperphysik, bitte Partikelströme oder so, können Sie alles einschalten. Und dann kümmert sich diese Engine um den Rest. Also es ist eine Game Engine, die wiederum Teil von größeren Game Engines ist. Es gibt auch Open Source Alternativen für Open Source Spiele wie Open Dynamics Engine, wie man immer noch sieht, oder Box2D. Box2D ist Fest- und Weichkörperphysik für 2D-Spiele. Und viele der bekannteren, also Angry Birds oder Tiny Wings oder Cramped Physics, arbeiten mit Box2D. Auch das können Sie sehr einfach in Ihren Game Engines einbinden. Also Game Maker hat das, glaube ich, auch. Box2D inzwischen. Und dann müssen Sie halt sagen, okay, das ist jetzt ein zweidimensionaler Körper und der soll sich bitte physikalisch korrekt verhalten und dann kümmert sich die Engine um den Rest. Also Sie müssen das gar nicht programmieren. Wenn Sie das programmieren wollen, dann gehen Sie in die Informatik, da macht man sowas. Also Physik-Engines zu programmieren und nochmal zu verfeinern, eben für so Fracture- und Flüssigkeitenphysik. Als Game-Designer jetzt hier in unserer Liga, da sind Sie zufrieden, wenn Sie die Game-Engines kennen und die Physik-Engine bedienen können und nicht, wenn Sie eine eigene Physik-Engine schreiben. So, das wäre es zur Physik. Gibt es Fragen? Wollen Sie noch was sehen? Wünsche, Anregungen, Ergänzungen? Wie immer ist das nicht der Fall. Dann machen wir jetzt 10 Minuten Pause und sehen uns hier um 10.25 Uhr wieder hier.